Gesellschaft unter Spannung. Studis auf Sendung.
Herzlich willkommen zur Folge Grenzkonstruktion in und um Europa. Ich bin Julie und mein Gast ist heute Gunther Weidenhaus.
Hallo.
Du hast wahnsinnig viele verschiedene Sachen studiert. Philosophie, Germanistik, Sozialpädagogik, VWL, Informatik und hast dann aber auch deinen Weg zur Soziologie gefunden. Und seit 2018 bist du Gastprofessor für Raumsoziologie an der TU Berlin. Und heute werden wir über das Grenzkonzept sprechen, das du zusammen mit Martina Löw 2017 zum ersten Mal veröffentlicht hast, unter dem spannenden Titel Borders That Relate. Übersetzt klingt das dann nicht mehr so elegant, Grenzen, die in Beziehung setzen. Später werden wir nochmal genauer auf das Beispiel eingehen, an dem ihr eure Überlegungen getestet habt. Und zwar geht es dabei nämlich um die Grenzen in und um Europa. Bevor wir aber anfangen, über Grenzen zu sprechen, fangen wir vielleicht erstmal beim Raum an. In der Soziologie ist das ja so, dass es nie eine einzige, einfache Definition für einen Begriff gibt, sondern es gibt viele verschiedene Konzepte, die auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, Phänomene zu beschreiben und analysierbar zu machen. Und der Raumbegriff, der dem heutigen Gespräch zugrunde liegt, ist der relationalen Anordnung, den besonders Martina Löw geprägt hat. Wie lässt sich denn der Raum als relationale Anordnung verstehen?
Der Raum scheint ja erstmal ein Begriff zu sein, der eher aus der Physik stammt oder wenn er als wissenschaftlicher Begriff verwendet wird, denkt man eigentlich eher an Physik und vielleicht an Einstein und die physikalische Raumzeit und eigentlich dabei handelt es sich dann um eine Dimension eigentlich des Universums. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht sieht das Ganze sehr, sehr anders aus erstmal. Die Räume, die wir kennen in unserem Alltagsleben, sind vielleicht vom Kinderzimmer angefangen bis hin zu Nationalstaaten oder der EU oder sogar der Welt oder dem Globalen. Das sind die Räume, die uns als Sozialwissenschaftlerinnen interessieren. Und das ist natürlich etwas ganz anderes als der physikalische Raum, der tatsächlich eine Dimension irgendwie des Universums ist, sondern es sind tatsächlich menschliche Konstitutionsleistungen offensichtlich. Die Nationalstaaten sind ja nicht von Natur aus da und die Kinderzimmer genauso wenig. Und damit ergibt sich natürlich folgerichtig sofort die Frage, ja okay, wenn das soziale Konstitutionen oder soziale Herstellungen sind, in denen diese für uns alltäglich relevanten Räume entstehen, wie entstehen die dann eigentlich und mit welchem Konzept lassen sie sich beschreiben? Und wie du ganz richtig sagtest, hat sich da eigentlich weitgehend durchgesetzt ein relationales Raumkonzept, das Räume erstmal versteht als relationale Anordnung von, fachlich gesprochen, Gütern und Lebewesen. Also die sind auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet und jetzt machen wir Menschen Folgendes. Sachen, die wir irgendwie zueinander passend finden, komplementär finden, die fassen wir zusammen, die synthetisieren wir, würden wir sagen, zu einem Raum. Und dazu müssen sie auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise angeordnet werden. Um ein einfaches Beispiel zu machen, ein Klassenzimmer als eine relationale Anordnung von Gütern und Lebewesen setzt voraus, dass bestimmte Güter und Lebewesen überhaupt da sind. Die werden dann synthetisiert, also zusammengefasst zu einem Raum. Das klappt aber nicht, wenn die einfach irgendwo sind. Also wenn die alle in einer Ecke zum Beispiel eines Zimmers wären, dann würden wir kein Klassenzimmer erkennen, sondern die sind auf eine ganz bestimmte Art und Weise dann angeordnet. Und das wäre, wir nennen es Spacing, also im Grunde die Verortung dieser Güter und Lebewesen an bestimmten Stellen dann in diesem Raum. Und deswegen verstehen wir diese relationale Anordnung, die schaffen wir dadurch, dass wir bestimmte Elemente, die diesen Raum bilden, zusammenfassen. Das ist die Syntheseleistung. Und dass wir sie auf eine bestimmte Art und Weise anordnen. Das wäre das Spacing. Also mit Spacing und Syntheseleistung schaffen wir Menschen permanent Räume. Das wäre erstmal so die Grundidee eines relationalen Raumkonzeptes.
Wenn du das so beschreibst, dann hört sich das ja auch so ein bisschen an. Also ich denke jetzt so an so Worte wie Netzwerk. Als Beispiel in eurem Text nennt ihr da zum Beispiel den Raum der Innenstadt. oder den Raum im globalen Finanzmarkt, bei dem Bankgebäude, Rechenzentrum und Management im Homeoffice zu einem Raum synthetisiert, also verknüpft werden. Und das Bemerkenswerte hierbei ist ja, dass das Bankgebäude Bestandteil der Innenstadt sein kann und aber auch Bestandteil des globalen Finanzmarkts. Also bei diesen Netzwerkräumen scheint es ja irgendwie sehr stark auch ineinander überzugehen. Und bei anderen Räumen wiederum funktioniert das dann nicht so gut, zum Beispiel eben bei Nationalstaaten, wo Frankreich ist, kann nicht Deutschland sein. Und wie können wir diese zwei verschiedenen Arten von Räumen unterscheiden?
Genau das war das Grundproblem, das uns sozusagen zu dem Problem der Grenze führte. Also das relationale Raumkonzept, so wie ich es gerade schon skizziert habe, das hat auf den zweiten Blick ein ganz großes Problem. Also was dieses Konzept geleistet hat, war, davon wegzukommen, irgendwie sozialwissenschaftlich Raum immer als gegeben zu denken. Die Räume sind außerhalb der Sozialen schon vorhanden und wir, wenn wir irgendwie das Soziale, also wie wir miteinander umgehen, untersuchen, in dem Moment brauchen wir nur in bestimmte Räume hineinzuschauen. Die sind dann vielleicht unser Untersuchungsfeld, sind aber gegeben. Und jetzt können wir uns angucken, was sozial in dem Raum passiert. Dieses relationale Raumkonzept hat den riesigen Vorteil, dass die Räume selber zum Thema werden können. Also dass wir uns fragen können, irgendwie, wie stellen wir eigentlich bestimmte Räume her? Ich sagte ja schon, Nationalstaaten zum Beispiel sind nicht von der Natur aus gegeben, sondern die haben Menschen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Geschichte angefangen zu schaffen. So, und das, wenn man dieses Konzept hat, aber auf den zweiten Blick jetzt folgendes Problem. Also die Räume, die wir vorher dachten, das waren einfach Container für das Soziale und darin hat sich das Soziale abgespielt. Dieses relationale Raumkonzept kann jetzt das Soziale bei der Raumherstellung selber thematisieren. Es wirkt aber immer so, durch diese relationale Anordnung der Güter und Lebewesen ist das Bild, das man dazu erstmal im Kopf hat, immer eigentlich das eher eines Netzwerkes. Irgendwie, ja, bestimmte Sachen sind da, die stehen in Beziehung zueinander, das heißt, die sind irgendwie miteinander verbunden. Und wenn ich mir das vorstelle, dann entsteht daraus ein Netzwerk von Gütern und Lebewesen. Nun haben wir es aber tatsächlich in der Welt ganz häufig mit Räumen zu tun, die wirklich wie Container funktionieren. Eines der plattesten Beispiele wäre ein Gefängnis oder so, wo die Insassen sehr, sehr genau wissen, dass es sich um einen Container handelt und man da eben nicht so einfach rein und raus kann. Und dieses relationale Raumkonzept liefert jetzt erstmal überhaupt gar keine Möglichkeit, gut dieses Container werden von Räumen zu beschreiben. Und wie du gerade schon richtig sagtest, es wird nicht jeder Raum zum Container. Der Raum des internationalen Finanzmarktkapitalismus ist eher kein Container, sondern funktioniert tatsächlich eher als ein Netzwerkraum. Während sich Räume, die wie Container funktionieren, wir würden sagen, es handelt sich dabei eher um territoriale Räume. Solche territorialen Räume werden eben mit Hilfe von Grenzen gebildet. Also nicht nur von Spacing und Syntheseleistung, sondern es gibt noch eine Grenzkonstitution, wo dann mindestens zwei Räume zueinander in Beziehung gesetzt werden, nämlich mal mindestens der Raum, um den es geht, also bei dem Beispiel eben gerade das Gefängnis zur Außenwelt. Aus dem Gefängnis darf man nicht nach außen. Und damit werden zwei Räume zueinander in Beziehung gesetzt. Und deswegen macht es Sinn, bei territorialen Räumen davon auszugehen, dass sie über Grenzen verfügen, während netzwerkartige Räume weniger auf Grenzkonstitutionen setzen, um sich zu bilden, um hergestellt zu werden.
Da hätten wir jetzt auch die Verbindung zu diesem schönen Titel Borders That Relate, weil eben über eine Grenze zwei verschiedene Räume miteinander in Beziehung gesetzt werden. Gibt es denn verschiedene Arten von Grenzen?
Ja, es gibt schier unendlich viele unterschiedliche Arten von Grenzen und das kann man sich ganz einfach mit Hilfe des Gedankens vorstellen, dass man ja immer fragen kann, was wird eigentlich in Beziehung gesetzt? Also was genau setzen nationalstaatliche Grenzen in Beziehung? Und da würde ich sagen, das wären erstmal die territorialen Gültigkeitsbereiche von Recht. Das ist das, was eine nationalstaatliche Grenze in Beziehung setzt. Auf der einen Seite der Grenze gilt von hier aus deutsches Recht, auf der anderen Seite der Grenze gilt französisches Recht. Das heißt, damit auch die ganzen Bürgerschaftsrechte und so weiter und so fort. Das heißt, diese Grenze setzt so etwas wie Bürgerrechte miteinander ins Verhältnis. Es gibt ganz andere Grenzen. Denken Sie an klimatische Grenzen. Die kümmern sich überhaupt nicht darum, irgendwie, ob da Deutschland oder Frankreich ist. Oder auch Vegetationsgrenzen, auch Sprachgrenzen sind nicht identisch mit nationalstaatlichen Grenzen. Es gibt einen deutschen Sprachraum, der mit dem deutschen Nationalstaat reichlich wenig zu tun hat. Und von daher kann man sich die unterschiedlichsten Arten von Grenzen denken, erstmal schlicht und ergreifend darüber, was eigentlich genau in Beziehung gesetzt wird, was räumlich verortet ist und welche beiden Räume dann entstehen. Da, wo Deutsch gesprochen wird und da, wo nicht Deutsch gesprochen wird, ist was ganz anderes als da, wo bundesrepublikanisch deutsches Recht gilt und wo dieses Recht eben nicht mehr gilt. Von daher werden da verschiedene Räume ins Verhältnis gesetzt und deswegen gibt es auch verschiedene Arten von Grenzen. Sprachgrenzen, Klimagrenzen, nationalstaatliche Grenzen und so weiter und so fort. Die Liste ist unendlich lang.
Du vergleichst in dem Artikel eine Grenze mit einer Membran. Würdest du an dieser Stelle vielleicht noch einmal ausführen, wie dieser Vergleich gemeint ist?
Es ist einfach erstmal mehr eine Metapher als ein wirklich ausgearbeiteter Vergleich. Aber bei der Membran ist halt schön, dass Membrane ja auch eben, genau wie ich gerade schon sagte, für ganz bestimmte Stoffe funktionieren und ganz bestimmte Stoffe nicht durchlassen und andere teilweise Stoffe, teilweise aber auch andere Phänomene, wie zum Beispiel die Temperatur, vollkommen unberührt lassen können. Also eine Membran muss ja nicht die Temperatur von der einen Seite auf die andere Seite trennen beziehungsweise begrenzen. Aber sie gilt eben für ganz bestimmte Stoffe, die dann eben durch können oder nicht durch können.
Als wir gerade schon über das Gefängnis gesprochen haben, musste ich da kurz dran denken, dass es ja auch durchaus ein asymmetrisches Verhältnis sein kann. Also spielt Kontrolle und Macht ja auch eine Rolle?
Ja. Ganz eindeutig, eben auch natürlich bei nationalstaatlichem Recht geht das ganz viel natürlich, es ist natürlich erstmal eine Machtfrage, ob man überhaupt Recht in Geltung setzen kann. Und um diese Chance darauf zu erhöhen, dieses ein bestimmtes Recht in Geltung zu setzen, und das ist wie gesagt eine Machtfrage, bietet sich ein Stück weit natürlich an, das territorial zu organisieren. Wobei das nicht so sein müsste. Man könnte sich ja auch vorstellen, wenn man mal einfach ganz offen darüber nachdenkt, dass verschiedene Bürgerschaftsrechte auf dem gleichen Territorium theoretisch gelten könnten und dass man es dann zu einer anderen Frage macht, für wen welches Bürgerrecht gilt. Es gab zwischendurch zum Beispiel tatsächlich mal in der politischen Diskussion über die palästinensischen Gebiete, die Frage danach, ob man das als ein Territorium konstituiert, in dem verschiedene Bürgerrechte gleichzeitig Gültigkeit erlangen. Aber de facto ist es so, derzeit bei der sozialen Organisation dieser Welt, dass das Recht in den allermeisten Fällen tatsächlich territorial gebunden ist und dass das natürlich eine Machtfrage ist, nämlich wer kann welches Recht wo durchsetzen. Und das Wo verweist immer dann tatsächlich auf den Raum.
Mit dieser relationalen Perspektive auf Raum kann man auch Grenzen selber als Raum betrachten. Ein Beispiel hierfür in der Realität wären Transitzonen, also ein Gebiet, auf dem vorübergehend Menschen oder Dinge festgehalten werden können. Aber nicht immer macht es Sinn, eine Grenze zum Untersuchungsgegenstand selbst zu machen, zum Beispiel bei einer Wand, die zwei Zimmer voneinander trennt. Wie sieht das denn bei deinem Beispiel der europäischen Grenzen aus?
Ja, das ist jetzt tatsächlich auch sehr unterschiedlich, also wie du genau richtig sagtest. Das interessante Phänomen ist, dass Grenzen selber zu Räumen werden können. Das geschieht, also das geschieht zum Beispiel bei Transitzonen, die weder zum einen Raum auf dieser Seite der Grenze gehören, noch zu dem Raum auf der anderen Seite der Grenze, sondern wo die Grenze selber gleichsam ein Raum wird. Vielleicht ganz kurz historisch, die Transitzonen sind erfunden worden tatsächlich, als der Flugverkehr eingeführt wurde und man jetzt sozusagen Einreisen mitten im Territorium hatte und man nicht eine Grenzkontrolle am äußersten Rand des Territoriums machen würde. Deswegen hat man sich international sehr schnell darauf geeinigt, es gibt in Flughäfen Transitzonen, also einen Bereich, der auf dem das territoriale Recht noch gar nicht gilt. Das des alten Landes, aus dem man hergeflogen ist, gilt auch noch nicht. Das heißt, es ist ein Raum, in dem weder, wenn ich von Kenia nach Deutschland fliege, weder das kenianische noch das deutsche Recht gilt, aber in dem, weil es in Deutschland liegt, gleichsam die deutsche staatliche Exekutive entscheiden kann, was geschieht. Und die internationale Einigung sah dann einfach erstmal so aus, okay, jeder Staat verpflichtet sich, die Fluggäste, die nicht einreisen dürfen, wieder zurückzunehmen. Das ist das wird innerhalb dieser Transitzone entschieden. Und wie jetzt die Prozesse, die sozialen Prozesse in einer solchen Transitzone aussehen, das macht natürlich Sinn, tatsächlich sozialwissenschaftlich zu untersuchen und sich genauer anzuschauen. Und dann wird die Grenze selber zum Raum, den man untersuchen kann, der selber natürlich eine relationale Anordnung hat, der selber Grenzen hat, nämlich vor allem dann in das Einreiseland. Genau. Und an anderen Stellen macht es reichlich wenig Sinn. Du hast das Beispiel von den beiden Zimmern genannt, die durch eine Wand voneinander getrennt sind. Eine raumsoziologische Untersuchung der Wand selber macht jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wenn man sich Grenzen eher als Linien vorstellt und es gibt nur ein Diesseits und Jenseits der Grenze, dann macht es weniger Sinn, Grenzen tatsächlich als Räume zu betrachten. Aber in dem Moment, wo sozusagen auf dem Territorium dann der Grenze etwas ausgehandelt wird, sozial wichtige Sachen entstehen, in dem Moment macht es natürlich Sinn, die Grenze selber wiederum als Raum aufzufassen. Ja.
Ich würde jetzt gerne auch noch ein bisschen auf das Thema Flucht zu sprechen kommen, was ja jetzt irgendwie noch gar nicht so angeklungen ist bis jetzt. Im Falle der Transitzonen ist das ja was sich quasi politisch gerade zu Nutzen gemacht wird eigentlich, dass man bestimmte Bereiche zu so rechtsfreien Räumen erklären kann, um quasi kein Asylverfahren nach dem deutschen Recht durchführen zu müssen. Deinem Beispiel, in dem Text geht es um die Darstellung von Grenzen in Medien. Ganz konkret geht es um die Grenzen entlang der sogenannten Balkanroute Ende 2015. Kannst du vielleicht kurz die politische Situation zu der Zeit darstellen und die Balkanroute einmal beschreiben?
Ja, ich mach das wirklich jetzt ganz kurz und holzschnittartig. Also das ist keine tiefere Analyse irgendwie des Syrien-Konflikts und der Flüchtlingsproblematik, die sich daraus ergibt. Dafür werden wir jetzt auch keine Zeit haben. Ende 2015 war die Situation so, dass in Syrien der Bürgerkrieg wirklich aufs Schlimmste eskaliert ist. Wir haben die Regierungstruppen, wir haben vor allem eine freie syrische Armee, in der sich verschiedene Gruppen organisiert haben, die für eine Demokratisierung des Landes eintreten. Wir haben schon viel stärker islamistische Gruppen, die ein verändertes Syrien haben wollen. Und die Kampfhandlungen zwischen diesen Gruppen haben unglaublich zugenommen im Jahre 2015. Also wir haben eine fatale Situation in Syrien, auch insofern, als dass eigentlich, egal wo man in Syrien gewohnt hat, man immer das Risiko hatte, zumindest als Mann auf jeden Fall zwangsrekrutiert zu werden von einer dieser Gruppen und dazu gezwungen zu werden, auf seine Landsleute zu schießen, vollkommen unabhängig irgendwie davon, ob man das will oder nicht will. Und das war eine Situation, in der wirklich Millionen von Leuten, von Menschen dann aus Syrien geflohen sind. und zunächst vor allem in die Türkei. Und die Türkei war zum Teil auch, obwohl sie bis heute die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen hat, zum Teil auch überfordert mit der Situation. Und die Menschen sind weiter gewandert in Richtung EU, auf dem Landweg über Griechenland, Mazedonien, Serbien und dann entweder Kroatien oder Slowenien oder Ungarn, je nachdem, welche Grenze gerade offen war, überhaupt je nachdem, welche Grenzübergänge gerade offen waren. Und dann nach Österreich, häufig bis nach Deutschland, weiter bis nach Holland, nach England, nach Skandinavien. Und jedenfalls dieser Bereich Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Ungarn, diese Flüchtlingsroute, auf der die Menschen zu Fuß unterwegs waren, um in Sicherheit zu kommen, die wurde als die sogenannte Balkanroute bezeichnet. Und die politische Situation war so, dass es beinahe wöchentlich Änderungen hinsichtlich der Schließung oder Öffnung von Grenzen für die flüchtenden Menschen gab. Und teilweise versucht wurde, diese Ströme irgendwie zu leiten, teilweise sich diese vielen Menschen auch Wege gesucht haben, wie sie vorankommen. Und das gleichsam war die historische Situation Ende des Jahres 2015. Genau, ganz viele Menschen waren über ganz viele nationalstaatliche Grenzen unterwegs, um in Sicherheit zu kommen.
Was du und Martina Löw jetzt gemacht habt, war eine sogenannte hermeneutische Medienanalyse. Wenn ich das richtig erinnere, habt ihr ungefähr 60 Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung, die im Titel das Wort Grenze hatten, untersucht und geguckt, wie wird quasi die Grenze in diesen Artikeln eigentlich rhetorisch auch dargestellt. Und was ihr beobachtet habt, war, dass nicht nur Recht, sondern auch Moral territorialisiert wurde.
Also Untersuchung ist wirklich sehr hochgehängt. Du hast gerade schon vollkommen richtig gesagt, was wir gemacht haben. Wir haben uns aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung als zwei vielleicht ein wenig intellektuelle Leitmedien in Deutschland die Artikel angeguckt, die Grenze im Titel haben, was auch schon eine relativ zufällige Auswahl ist. Aber eben für das letzte Quartal 2015 kamen da schon allein 60 Artikel zusammen, eben weil die Situation der Flüchtenden so großes Thema war. Und wir haben uns gefragt, wie werden Grenzen eigentlich im Rahmen dieser Artikel verhandelt? Auch viele Artikel über Fluchthelferinnen und die in übrigens in allen Artikeln nur Schlepper oder Schleuser genannt worden sind. Fluchthelferinnen kamen als Begriff nicht vor in den Artikeln, was schon erstmal ganz interessant war, weil es eine Selbstverständlichkeit war, diejenigen, die Menschen aus der DDR nach Westdeutschland geholt haben, als Fluchthelferinnen zu bezeichnen. Mal vielleicht kurz an dieser Stelle die ökonomische Dimension zu nennen. Also ein Fluchthelfer aus Westdeutschland hat 20.000 Westmark genommen für die Hilfe zur Flucht aus der DDR. Die Preise bei Fluchthelfern auf der Balkanroute lagen bei ungefähr 2.000 Euro. Genau, also da fängt es schon an mit der Nomenklatur irgendwie, ne, illegale Grenzübertritte zu organisieren und dafür Hilfe einzukaufen. Haben wir es dann mit Fluchthelfern zu tun eigentlich oder haben wir es mit Schleppern zu tun? Und da war erstmal vollkommen klar in allen diesen Artikeln, es gibt nur diese Begriffe Schlepper und Schleuser und auch durchgehend eine Darstellung von hochkriminellen Menschen irgendwie, die ausbeuterisch unterwegs sind. Also das ist natürlich ein erstes Framing. Dabei hat tatsächlich dann gerade in diesen Artikeln die Situation der Menschen eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt in der moralischen Beurteilung von dem, was diese Fluchthelferinnen gemacht haben. Also es ging nie drum irgendwie, ob die den Menschen eventuell das Leben gerettet haben, die sie für Geld nach Europa gebracht haben. Das war in keinem Artikel in irgendeiner Weise ein Thema. Gleichzeitig wurden aber die Handlungen dieser Fluchthelferinnen permanent moralisch beurteilt. Und das ist natürlich dann insofern interessant, als dass es dann darum ging, irgendwie, ja, wie waren denn die Bedingungen, was weiß ich, in einem Transporter für die Geflüchteten, wenn sie mit diesem oder jenem Fluchthelfer unterwegs waren, und waren das gefährliche Bedingungen? Und dann wurde das natürlich moralisch viel, viel stärker verurteilt, wenn dann zu viele Leute und der Sauerstoff knapp wurde und so weiter. Und das meine ich, und an der Stelle ist es interessant, dass dann tatsächlich, jetzt kommen wir auf deine Frage zurück, was heißt Moral wird territorialisiert, plötzlich wird ausgeblendet die Situation der Menschen irgendwie, die sich an die Fluchthelferinnen wenden, und auch die sozusagen die moralische Bewertung dieser Fluchthilfe als solches wird komplett ausgeblendet. Darum geht es nicht mehr, sondern im Grunde werden die mit Menschenhändlern gleichgesetzt. Und die Moral, die dann gilt nur noch sozusagen in dem Kastenwagen, wurden da die Menschen gefährdet. Aber die Frage danach, ob vielleicht ihr Leben gerettet wurde, wurde an der Stelle nicht mehr gestellt. Und also es geht mir jetzt auch nicht drum, Fluchthelferinnen als moralisch integere Persönlichkeiten darzustellen. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Was sich aber feststellen lässt, ist, dass die moralische Bewertung, die wir in den Zeitungsartikeln gefunden haben, sich immer sozusagen entweder auf die Zustände vor Ort. Wir können keine Menschen aufnehmen, weil wir können ihre menschenwürdige Unterbringung nicht gewährleisten, oder eben in diesem Fluchtfahrzeug bezieht und daraus eine moralische Bewertung der Handlung dieser Fluchthelferinnen gemacht wird, während in diese moralische Bewertung die Gegebenheiten vor Ort, wo die Geflüchteten herkommen, überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Das heißt, die Moral endete sozusagen an den Grenzen entweder des Fluchtfahrzeuges, und der Rest wurde nicht mehr betrachtet, oder auch an den nationalstaatlichen Grenzen in den Aufnahmeländern. Und dann haben wir natürlich, und das ist für Moral natürlich immer ein grundsätzliches Problem, weil über Recht hatte ich schon gerade gesprochen, es ist eigentlich eine pragmatische Lösung, Recht zu territorialisieren, um es überhaupt in Geltung zu setzen zu können. Aber dass Moral territorialisiert wird, das führt immer zu moralischen Standards hier und woanders. Und ein doppelter moralischer Standard ist tendenziell immer eine Doppelmoral und damit natürlich problematisch. Aber dieser Schritt der moralischen Bewertung, da hatten die Zeitungsartikel, auch die Artikel von den Gerichtsprozessen, also von dem Justizwesen, offensichtlich überhaupt kein Problem damit, moralische Bewertung auch zu territorialisieren und, wie gesagt, die Herkunftsgegebenheiten komplett auszublenden, um sozusagen den Akt des für Geld jemanden illegal über die Grenze bringen moralisch zu bewerten.
Ihr habt auch noch was ganz anderes Spannendes rausgefunden, nämlich dass sich die Berichterstattung über die Zeit ein bisschen verändert hat. Also das passt dann vielleicht auch wieder so ein bisschen zu diesem Gefängnisvergleich, den wir am Anfang hatten. Man stellt quasi ein Außen dar und man lässt es aber bewusst relativ unspezifisch, damit man bloß eben nach solchen Geschichten wie, haben vielleicht da FluchthelferInnen jemandem das Leben gerettet, dass man gar nicht quasi zu dieser Frage kommt, weil das Außen so unspezifisch ist, dass es quasi keine Geschichte dort zu erzählen gibt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in dem Zeitraum, also dem letzten Quartal von 2015, wo wir uns diese Zeitungsartikel angeschaut haben, nochmal dazu gesagt, nur die Zeitungsartikel, die den Begriff Grenze im Titel hatten, dass in diesen Zeitungsartikeln kein individuelles Schicksal mehr dargestellt wurde. Das war am Ende 2015 offensichtlich komplett vorbei. Wir haben so ein paar Quervergleiche gemacht. In früheren Berichten spielte das noch eine Rolle. Also da wurden auch noch Familiengeschichten oder Geschichten von Menschen erzählt, die eben auf die Flucht gegangen sind, warum sie auf die Flucht gegangen sind, was die Bedingungen waren, die sie zur Flucht tatsächlich auch gezwungen haben. Diese Berichte sind vollkommen verschwunden im letzten Quartal 2015. Sondern wir haben es tatsächlich nur noch mit Berichten zu tun, die das Ganze als Massenphänomen und als Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle und so weiter thematisieren. Das Einzelne vollkommen ausblenden. Auf der Bildebene haben wir interessanterweise genau dasselbe gefunden. Was verschwindet, sind die Gesichter einzelner Menschen auf der Bildebene, sondern wir finden praktisch nur noch Weitwinkelaufnahmen von Menschenmassen in abstrakten Landschaften. Während wir vorher zu Beginn des Fluchtgeschehens aus Syrien sehr wohl einiges haben. An Individualberichterstattung auch. Das ist tatsächlich war der einzige Artikel, der zu dieser Zeit, also letztes Quartal 2015, der ein Individualschicksal thematisiert hat, das Schicksal eines mexikanischen Jungen, der illegal die Grenze in die USA überschritten hat. Der durfte dann individualisiert werden, offensichtlich. Aber die Hunderttausenden von Menschen, die in dieser Zeit sich auf dem Weg auch nach Deutschland gemacht haben, die durften offensichtlich in den Medien zu dieser Zeit kein individuelles Schicksal haben.
Wir nehmen das Ganze am 2. September auf. Deswegen muss ich an ein ganz besonderes Einzelschicksal heute denken, nämlich an das von Alan Kurdi. Alan Kurdi wurde am 2. September 2015 am Strand, an einem türkischen Strand gefunden. Und Alan Kurdi war erst 2 Jahre alt. Sein Vater hat die Flucht überlebt, er aber nicht. Und das ist auch ein Bild, an das ich mich auf jeden Fall noch erinnert habe. Also ein kleiner Junge, der am Strand liegt mit einem roten Shirt und einer blauen Hose mit dem Gesicht im Sand. Und was einen ja durchaus auch berührt und was in einem anstellt. Und wenn man sich jetzt bis heute, und ich habe das Gefühl, diese Veränderung der Berichterstattung zieht sich bis heute. Also wenn man jetzt überlegt, was ist eigentlich im März vielleicht an Themen passiert, die irgendwie auch Flucht betreffen. Da gab es ja die Situation, dass die türkisch-griechische Grenze quasi von türkischer Seite geöffnet wurde, von griechischer Seite aber sehr brutal versucht wurde, eben diese Grenze zu halten. Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dann Griechenland als Schutzschild Europas gelobt hat. Und ebenso diese Rhetorik quasi, wir müssen diese Grenze schützen, und wir müssen sie gegen Schutzsuchende schützen, wo ja die Schutzsuchenden, die Menschen, die quasi nach Europa kommen, weil sie oft vielleicht gar keine andere Wahl haben, quasi gar keinen, nicht mitreden dürfen, ja. in dem Punkt.
Ja, und das, was du ansprichst, das hat natürlich mit einem Phänomen zu tun, wo man die Grenze selber gleichsam sinnhaft auflädt und ihr so etwas wie einen Selbstzweck zuschreibt. Also es wird auch im Verlaufe dieser Berichterstattung und bis heute immer selbstverständlicher davon zu sprechen, dass man die Grenze schützen müsste. Eigentlich steht ja was ganz anderes dahinter. Es geht ja nie darum, eine Grenze zu schützen, sondern irgendetwas hinter der Grenze vor irgendetwas zu schützen, was außerhalb dieser Grenze ist. Wenn man aber die Grenze selber sozusagen symbolisch so weit auflädt, dass sie an sich schützenswert ist, dann spart man sich natürlich die ganze Diskussion darüber, was wird eigentlich hinter der Grenze tatsächlich gefährdet? Was gilt es eigentlich zu schützen? Vor wem eigentlich? Und gibt es vielleicht Ansprüche sozusagen von außerhalb der Grenze auf das, was diesseits der Grenze ist? Aber diese Diskussionen fallen natürlich alle weg in dem Moment, wo man so sprechen kann, wie die Grenze selber ist schützenswert beziehungsweise muss geschützt werden. Und das ist ein Diskurs, den wir bis heute tatsächlich ganz gut kennen, ja.
Ich glaube, ich bin schon am Ende mit meinen Fragen zu Grenzen heute. Ich würde dir jetzt aber gerne noch eine persönliche Frage stellen, weil solche Themen ja oft sehr erschütternd und frustrierend zu behandeln sind. Und mir tut sich dann die Frage auf, was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit unserem neu gewonnenen Wissen um? Und deswegen würde ich dich gerne zum Abschluss dieser Folge fragen, wie deine Beziehung zwischen Wissenschaft und Aktivismus aussieht.
Also ich gehe erstmal irgendwie tatsächlich von einer eher konservativen Haltung an der Stelle aus. Also was wir jetzt nicht machen können, ist sozusagen den Werturteilsstreit oder Positivismusstreit kurz wiederholen. Das ist eine in den Sozialwissenschaften große Debatte, die dahinter steht irgendwie. Wie sieht es mit Werturteilen und dann natürlich auch mit der Politik oder mit dem Politischen in der Wissenschaft aus? Und selbst eine sehr, sehr konservative Antwort würde zwei Sachen sehr, sehr deutlich machen. Zum ersten einmal die Frage nach den Forschungsthemen, die Auswahl dessen irgendwie, was wir beforschen wollen, ist immer eine politische Frage. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, Forschungsthemen auszuwählen ohne politische Überlegungen, nämlich gerade in den Sozialwissenschaften nach dem, was sozial relevant ist. Und die Festsetzung davon, was sozial relevant ist, also was ich beforschen möchte, ist eine politische Frage. Und selbst eine konservativste Antwort, die absolute Neutralität von der Wissenschaft verlangt, kommt nicht umhin zuzugestehen, dass es sozusagen im Entstehungszusammenhang von Wissenschaften erstmal eine politische Frage zu beantworten gibt. Dasselbe gilt sozusagen für das andere Ende des wissenschaftlichen Prozesses, nämlich zu sagen, der Verwertungszusammenhang wissenschaftlicher Erkenntnis ist immer eine politische Frage. Was mache ich jetzt tatsächlich mit den Erkenntnissen, die gewonnen wurde? Diese Frage spielt man sozusagen in das gesellschaftliche politische Feld immer auch zurück und kann an dieser Stelle tatsächlich, selbst wenn man bei so etwas wie einer Werturteilsfreiheit der Wissenschaft selber versucht zu bleiben, kann man an dieser Stelle nur sagen, ja, aber wir können vielleicht sagen, wenn wir das wollen, was weiß ich, kommen wir zurück auf die so eine allgemeine moralische Frage der Durchsetzung des Rechts aufs Leben. So eine ganz einfache Frage. Wenn wir dafür einstehen wollen, dann müssen wir an dieser Stelle und in dieser und jenen historischen Situation das und das dafür tun. Und soweit kann sich Wissenschaft, glaube ich, schon jederzeit aus dem Fenster lehnen, selbst wenn sie sagt, für den Produktionszusammenhang der wissenschaftlichen Erkenntnis setzen wir erstmal weniger auf bestimmte Werturteile, auf bestimmte politische Fragen, sondern setzen eher auf logische Kohärenz und auf Plausibilität und auf Folgerichtigkeit und so weiter und so fort. Aber trotzdem, wie ich gerade versucht habe zu zeigen, kommen wir trotzdem sozusagen aus dem Feld politischer Fragen, gibt es selbst bei einer konservativen Haltung, gibt es keinen Ausweg. So, und jetzt ist genau das die Ausgangssituation. Und natürlich ist es bei solchen Themen, wie du genau sagtest, dann die Frage, okay, wie verwerte ich jetzt hier auch meine wissenschaftliche Erkenntnis, zum Beispiel die der Territorialisierung von Moral? Was mache ich damit? Und das ist erstmal eine Erkenntnis, die ich als Problem in den Diskurs zurückspielen kann und sagen kann, ja, okay, wenn wir das machen, dann folgt daraus Doppelmoral, dann werden wir uns auf Basis von Doppelmoral in der Welt verhandeln und die Frage ist, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Die würde ich aber tatsächlich auch einem weiteren gesellschaftlichen Diskurs überlassen und nicht versuchen, wissenschaftlich abzuhandeln. Also da muss ich dann schon für mich wissen, auf welche Demos ich dann gehe, um dem vielleicht etwas entgegenzusetzen. Und das weiß ich dann auch und das mache ich dann auch.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und vielleicht auf Wiedersehen.
Gerne. Vielen Dank. Tschüss.